Mit der Antriebskraft von 4 Ochsen geht es heute in die kurze, aber knackige 11. Folge von Strandkorbgedöns in der 3. Staffel. Bis gleich.
Are you ready? Smoke the park.
Will you sit down and relax and simply have a good time? Set aside your fear and your grief, and simply live the moment, and you'll see you're free.
Ja, herzlich willkommen zu Strandkorbgedöns. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie gesagt, es ist die 11. Folge in der 3. Staffel. Heute ist Sonntag, der 13. August 2023. Das wird heute wirklich eine sehr, sehr kurze Folge, weil ich seit der letzten Folge einfach sehr, sehr wenig Zeit hatte. Ich habe sehr, sehr viel Motorrad gefahren. Das lag daran, dass ich einfach erstens mich über das neue Motorrad gefreut habe, natürlich, aber auf der anderen Seite auch, dass ich gerne diesen Samstag, also gestern, die tausender Inspektionen hinter mich bringen wollte, bevor der Händler für die nächsten 2 Wochen dicht macht. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass ich dann in den 2 Wochen auch nochmal Motorrad fahren kann. Ob sich das dann mit dem Wetter ergibt, das werden wir noch sehen. Das sieht im Moment leider nicht so aus, aber zumindest war ich davon ausgegangen. Insofern habe ich mich da halt sehr drum gekümmert. Insofern hatte ich halt auch wenig Zeit zu rauchen, Pfeife zu rauchen oder Schnupftabak zu probieren. Deswegen gibt es heute einen neuen Pfeifentabak zu besprechen und 3 Schnupftabake. Und mit dem Pfeifentabak fangen wir mal an. Und das ist ein bisschen eine Überraschung gewesen, denn meine Schwester war in Holland im Urlaub für ein paar Tage und hat mir einen holländischen Pfeifentabak mitgebracht namens Voortrekker. Voortrekker ist das holländische Wort für Antriebskraft. Und jetzt zu dem kryptischen Cold Opener. Ja, 4 Ochsen sind auf dem Bild auf der Packung des Tabaks abgebildet, die einen Karren ziehen. Ich würde mal am ehesten sagen, das sieht aus wie die Siedlerzeit in Amerika. Ne? So ein Ochsenkarren könnte das gewesen sein, obwohl ich glaube, dass da doch eher Pferde unterwegs waren als Ochsen. Naja, keine Ahnung. Aber ich habe mich erst gefragt, als ich den gesehen habe, den Tabak, ob das überhaupt ein Pfeifentabak ist. Denn er ist, als ich ihn aufgemacht habe, ist mir das aufgefallen, vom Schnitt her auch eher so ein Shag-Tabak. Also das geht schon in Richtung Feinschnitt, ist aber schon doch eher noch ein Ribbon-Cut. Also es ist nicht wirklich Feinschnitt. Ne? Das ist schon nochmal ein Unterschied. Aber ein sehr fein geschnittener Ribbon-Cut. Ja, und diesen Tabak, von dem habe ich überhaupt noch nie vorher gehört, diesen Tabak habe ich nirgends gefunden, also auf irgendeiner Seite, wo man ihn hätte bestellen können, wo eine Beschreibung vielleicht dabei gewesen wäre, habe ich einfach nicht gefunden und habe bei Tobacco Reviews geguckt und da ist er tatsächlich aufgeführt und zwar mit, ich muss mal schauen, wie viele Ratings es da überhaupt gibt, 4. 4 Reviews gibt es dazu, also ein sehr, sehr unbekannter Pfeifentabak. Und die Bestätigung, dass es wirklich Pfeifentabak ist, bekommt man, wenn man sehr, sehr genau die Packung anschaut. Vielleicht seht ihr es auch auf dem Bild. Ich habe ja als Cover der heutigen Folge das Bild von der Packung vom Voortrekker genommen. Da steht Pieptabak. Ich würde mal sagen, das heißt wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht gegoogelt, Pfeifentabak. Sieht schon sehr danach aus. Ja. Okay, also was enthält dieser Tabak? Laut Tobacco Reviews, ne, ich fange anders an. Also als ich ihn geraucht habe, habe ich gedacht, okay, das ist ein ganz netter, ganz einfach gestrickter Virginia Burley Mix, würde ich mal annehmen. Da ist wahrscheinlich nicht viel was anderes drin als Virginia und Burley, war so mein Eindruck, wobei ich den Burley-Anteil eher hoch geschätzt hätte. Also eher höher als bei den meisten Virginia-Burley-Mischungen. Also ich hätte gesagt, der Burley hat etwas Übergewicht. Aber es ist ganz anders. Laut Tobacco Reviews ist da Brazilian Leaf, also Brasil-Tabak drin. Java, Maryland, Orient und Virginia. Also gar kein Burley. Okay. Der Geschmack dieses Tabaks, also erstmal der Geruch dieses Tabaks. Der Geruch dieses Tabaks ist schon wirklich sehr vergleichbar mit einem Zigarettentabak von der Tankstelle, den man so aufmacht. Also so ein Geruch steigt einem da schon in die Nase. Sehr, sehr schön grasig, tabaktypischer Geruch, heller Tabak, also kein Latakia zu spüren, kein irgendwie gearteter, exotischer Geruch, sondern ein typischer Virginia-artiger Tabakgeruch. Und der angezündete Tabak, also der in der Pfeife geraucht, schmeckt eher, wie gesagt, wie ein plain, heller Tabak ohne Latakia. Den Orient kann ich nicht entdecken. Und er schmeckt gut, aber im Verlauf der Pfeife etwas schärfer als jetzt die meisten Virginia Burley Mischungen schmecken. Also er ist nicht ganz so rund und so mild wie ein Virginia Burley Mix, sondern hat so ein bisschen was Harsches, Scharfes, Kantiges, etwas Beißendes so gegen Ende der Füllung hin. Aber das klingt jetzt sehr negativ, das ist es nicht. Also in meinem Eindruck zumindest nicht. Das ist ein schöner Tabak. Den kann man gut, vor allem finde ich, zum Einrauchen nehmen. So. Also ich meine, gut, ich wähle meine Tabake zum Einrauchen eher so danach aus, die mir so am meisten naturnah vorkommen und womöglichst wenig erstmal Aroma drin ist. So, das mache ich so, wenn ich Pfeifen einrauche. Und da gab es ja im Moment auch wieder einige, die ich eingeraucht habe. Also zum Beispiel einmal die wunderbare Pfeife von Christian Ruiz, die ich letztes Mal schon gezeigt habe. Aber auch eine sehr, sehr alte Stanwell, die noch neu war, auf die ich gestoßen bin, die ich beim letzten Pfeifenstammtisch Mittelhessen ergattern konnte. Also die habe ich damit auch eingeraucht. Wobei ihr wisst ja, wie meine Haltung zu Einrauchen ist. Ne? Einrauchen bedeutet für mich eher so mit der Pfeife vertraut werden, als jetzt die Pfeife in irgendeiner Form vorzubereiten auf die noch kommenden Rauchgänge, wenn man es so will. Aber wie gesagt, ich wähle dann schon eher Tabake, die nicht aromatisiert sind zumindest. Um nicht gleich vielleicht in eine ganz neue Pfeife würde ich jetzt keinen Hocharomaten tun. Und das ist so das Gegenteil von Hocharomat. Also der ist so wirklich überhaupt nicht aromatisiert. Der ist sehr, sehr naturnah. Ich weiß nicht, ob der überhaupt, ja, ein Casing wird er schon haben, aber nicht spürbar. Ne? Also ist wirklich reiner Tabak. Und ich könnte mir vorstellen, dass man sich an den auch gut gewöhnen kann und den einfach täglich rauchen kann. Es ist allerdings bei mir so, dass es doch eine ganze Reihe an Tabaken gibt, die ich noch viel, viel leckerer finde und deswegen wird es eher länger dauern, bis ich diese 50 Gramm wirklich aufgeraucht habe. Ich habe jetzt mal so 4 oder 5 Köpfe davon geraucht, sodass ich sagen kann, er gefällt mir gut, aber ist kein Favorit. Ne? Und ich würde sagen, wenn ich ihn mit einem Essen vergleichen würde, dann würde ich halt was ganz Schlichtes, aber durchaus Leckeres nehmen. Und da ist mir so Spaghetti Aglio e Olio eingefallen. Ne? Weil das ist so ein Essen, das ist relativ straightforward, das ist einfach, das ist aber auch irgendwie lecker, ne? Und würzig. Und dazu passt das. Also der Vortrecker ist hier nicht zu bekommen, kriegt man nur in Holland, da ist er wahnsinnig teuer für einen solchen Tabak, nämlich 18,60 Euro für 50 Gramm. Gut, ist natürlich wesentlich günstiger als jetzt zum Beispiel die GLPs oder die Connell und Deal Tabake, aber dafür halt auch sehr, sehr schlicht. Gut, okay. Mehr habe ich zu diesem Vortrecker auch eigentlich erstmal nicht zu sagen und dann kommen wir auch schon zu den Schnupftabaken, weil ansonsten könnte ich höchstens erzählen, was ich in der Zwischenzeit ansonsten geraucht habe. Das ist aber auch nicht viel anders als das, was ich letztes Mal geraucht habe. Vielleicht noch ein Wort dazu, dass ich im Moment wieder ein bisschen von dieser Aromatenbegeisterung weg bin. Ich hatte ja eine Zeit lang wirklich eine große Begeisterung jetzt auch für Aromaten entwickelt und habe gedacht, vielleicht mag ich irgendwann Aromaten mehr als naturnahe Tabake. Das hat sich nicht bestätigt. Ich merke einfach immer wieder, wenn ich es mir aussuchen kann, Aromat oder naturnah, möglichst naturnah, tendiere ich doch zu den naturnahen Tabaken. Also das wird einfach immer wieder deutlich für mich. Nichtsdestotrotz mag ich weiterhin meinen McBaren Classic Roll Cake. Habe ich gerade eben vor der Folge mal wieder einen Kopf von geraucht. Schmeckt mir einfach nach wie vor gut, ja. Aber Von 5 Pfeifen, die ich rauche, sind 3 bis 4 eben naturnahe Tabake. Rocinante, das gleiche, was ich letztes Mal erzählt habe, exklusiv Nummer 1, da bin ich immer noch dran. Ich habe halt nicht so sehr viel geraucht jetzt in der Woche. Ja, ist ja auch okay, ja, muss man ja nicht erzwingen. Also nach dem Prinzip Wu Wei, don't force anything von Alan Watts, ist auch so ein schöner Satz, finde ich, nichts erzwingen im Leben, sondern irgendwie fließen lassen, so wenn es denn möglich ist, solange man zumindest nicht gezwungen ist. Zumindest in seiner Freizeit kann man ja die Dinge fließen lassen und muss sich zu nichts zwingen, was man nicht wirklich will. Und so habe ich das auch gemacht und gedacht, naja gut, okay, das passt jetzt gerade nicht, jetzt ist einfach mal Motorradfahren dran, da ist einfach Pfeife rauchen mal ein bisschen weniger, was nicht heißt, dass ich nicht wenigstens eine Pfeife am Tag geraucht hätte. Das brauche ich dann schon irgendwie. Also das würde mir schon sehr fehlen. Es muss schon viel passieren, dass ich gar nicht rauche an einem Tag. Das ist mal vorgekommen, zum Beispiel auf der Rückfahrt von Bologna, wo wir von morgens 8 bis abends bis nachts um 2 am nächsten Tag eigentlich durchgehend unterwegs waren. Da ist natürlich kein Platz für eine Pfeife. Aber normalerweise, selbst wenn der Tag noch so stressig ist und ich erst um 10:30 nach Hause komme, eine Pfeife ist noch drin. Ja, und zu den Schnupftabaken. Also, ich hatte in der ganzen Woche einfach nicht so den Kopf frei, um Schnupftabak zu probieren. Ich habe dann gedacht, okay, gestern habe ich gedacht, jetzt setze ich mich hin und probiere einfach noch 5 Schnupftabak auf einen Schlag, einfach hintereinander weg. Das hat aber dann nicht so gut funktioniert. Und warum, das werdet ihr gleich erfahren. Denn einer von diesen Tabaken war so dominant in der Nase, dass ich gedacht habe, okay, es ist dominant, aber es ist auch gut. Ich möchte es mir jetzt auch nicht verderben oder das abkürzen und irgendwie die Nase spülen, um wieder frei zu sein für einen neuen Schnupftabak, sondern ich genieße einfach mal dieses wunderbare Aroma und das hat dann halt auch 1,5 Stunden gedauert und deswegen fange ich mit dem auch an. Das war nämlich mal ein Schnupftabak von Freeborg und Trier, der mir richtig gut gefallen hat. Und zwar der Freeborg und Trier Bordeaux. Wenn man sich die Beschreibung auf kautabak.de anschaut, dann ist da die Rede von einem blumigen Snuff und von floralen Noten und Zitrone. Ich habe aber was ganz anderes wahrgenommen. Und zwar folgendes. Als ich den Tabak geschnupft habe, hatte ich erstmal große Schwierigkeiten, den zu schnupfen, muss ich sagen, auch als erfahrener Snuff-User. Der Tabak ist tiefbraun und ja, das ist wieder so ein typischer Wüstensand-Staub-Tabak. Trocken wie die Wüste und fein wie das feinste Gekörn, was ihr euch vorstellen könnt. Also sehr, 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 sehr schwierig zu schnupfen. Und der erste Eindruck von dem FT Bordeaux war überhaupt nicht gut. Also direkt nach dem Schnupfen habe ich gedacht, ja, Rosenbombe ins Gesicht. Und zwar nicht gerade natürlicher Rosenduft, sondern ja, das ging schon wieder so in Richtung alte Seife. Also ein seifiger, also so eine alte, billige Rosenseife ist so der erste Eindruck gewesen. Und deswegen dachte ich, oh je, das ist wieder sowas, was gar nicht geht für mich, weil das einfach ja nicht angenehm war. Und das war die ersten 1-2 Minuten so. Da dachte ich schon, okay, das ist einfach ein Fail für mich. Der geht gar nicht. Und nach 2 bis 5 Minuten entwickelt sich aber dieses Aroma in der Nase bei mir und verändert sich. Und zwar entwickelt sich dann, und da bin ich mir relativ sicher, obwohl es in der Beschreibung jetzt bei kautabak.de nicht drinsteht, ein sehr warmes, weiches, rundes und wunderbar angenehmes, reines Sandelholz-Aroma. Ich liebe ja Sandelholz, aber auch Sandelholz kann, wenn es schlecht vorbereitet ist, eher so an so eine alte Herrenseife, irgendwas, keine Ahnung, 50er Jahre Seife, ich weiß nicht, so, ich habe da so Assoziationen an irgendwie so meine früheste Kindheit, wo solche Seifen immer bei den Großeltern lagen, ne? Also so dieser Seifenduft, aber der ist es hier nicht, zumindest nicht, was das Sandelholz angeht. Die Rose verschwindet tatsächlich relativ schnell, finde ich. Und dann bleibt dieser wunderbar warme und weiche Sandelholzgeschmack oder der Sandelholzgenuss in der Nase, Geruch meine ich, und bleibt da auch sehr, sehr lange. Also über eine Stunde auf jeden Fall. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber doch sehr, sehr lang. Und das war auch so der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich erzwinge jetzt nicht noch weitere zwei Schnupftabak, weil das war der dritte von den dreien, die ich probiert habe. Erzwinge jetzt nicht noch mehr Schnupftabak zu probieren, sondern genieße das einfach. Und ich muss sagen, das hat mir gut gefallen. Allerdings könnte ich mir vorstellen, dass wenn ich jetzt zum Beispiel so 10 Schnupftabake vor mir liegen habe und ich überlege, welchen von denen nehme ich jetzt und ich sehe diesen Bordeaux da dabei, dann könnte es sein, dass ich trotz dieses sehr angenehmen Sandelholzaroma, was mich dann erwartet, drauf verzichte, weil ich diese allererste Rosenbombe vermeiden möchte. Weil das ist schon sehr, sehr unangenehm. Dazu kommt noch die unglaublich schwere Handhabbarkeit des Snuffs, also so diese unglaublich feine Körnigkeit, wieder so in Richtung Dolakia White Snuff. Und ja, viele von diesen Freeburg und Trier Tabaken sind ja so, dass ich den wahrscheinlich doch nicht ganz so oft schnupfen werde. Aber unterm Strich muss ich sagen, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und werde ich auch auf jeden Fall nochmal irgendwann in die Nase legen und kann auch empfehlen, das mal zu probieren, weil ich diesen Sandelholzgeruch wirklich da sehr, sehr gut gemacht finde. Also das wirkt nicht künstlich, das wirkt nicht seifig, das ist einfach schön rund. Die Rose am Anfang ist eine andere Geschichte, aber das Sandelholz ist wirklich toll gelungen. Ja, und den anderen, den ich probiert hatte, das war auch ein Freeburg & Trier, nämlich der French Carrot. Ich hatte ja mal in einer der ersten Folgen dieser Staffel über diese Carrot, French Carrot berichtet, was das bedeutet. Das ist eine bestimmte Zubereitungsart des Tabaks, hat nichts mit Karotte zu tun, sondern hat, also vom Geschmack her, sondern der Name kommt daher, dass der Tabak, der da gerieben wird, in so Bündel gedreht wird, die aussehen wie Karotten, also so spitz konisch zulaufend. So habe ich das zumindest aus dem Buch heraus verstanden. Auch der ist sehr, sehr fein gemahlen, aber nicht ganz so trocken. Er ist mittelbraun, aber eher mittelfeucht. Nicht wirklich feucht, aber ein bisschen feuchter als jetzt zum Beispiel der Freeburg & Trier Bordeaux. Und ist aber immer noch schwierig zu schnupfen. Also obwohl er feucht ist, weil er eben auch sehr, sehr fein gemahlen ist. Und hier redet jetzt kautabak.de von Sandelholz. Da frage ich mich doch tatsächlich, ob die vielleicht Bordeaux und French Carrot vertauscht haben, verwechselt haben, weil das Sandelholz hätte ich beim Bordeaux ganz, ganz klar identifizieren können, beim French Carrot ganz klar nicht. French Carrot war, nachdem der erste unangenehme Rachen- und Lungenreiz vorbei war und die meisten in der falschen Ecke gelandeten Schnupftabak-Staubkörnchen aufgehört haben, meine Schleimhaut zu reizen, sodass es nicht mehr unangenehm war, habe ich vielleicht sowas wahrgenommen wie Kirsche, würde ich sagen. Also fruchtig, sehr, sehr fruchtig. Tabak konnte ich gar nicht feststellen und vielleicht noch sowas leicht Florales, aber nicht so deutlich, dass ich identifizieren könnte, was genau. Also Rose oder Geranie oder Maiglöckchen oder Veilchen oder was auch immer, das kann ich nicht differenzieren. Ich kann nur sagen, es ist sowas leicht Blumiges dabei. Fruchtig, ein bisschen blumig. Okay, insgesamt bin ich nicht begeistert von diesem French Carrot. Ich würde den wahrscheinlich nie wieder schnupfen. Ne? Ich muss sagen, der hat mir nicht gut gefallen. Und dieses nicht so ganz gut gefallen, dann auch noch 30 bis 60 Minuten in der Nase zu haben, ist dann schon fast nervig. Also der schautet aus für mich. Den werde ich wahrscheinlich nie wieder probieren. Jetzt hatte ich noch einen dritten und das war der Toke SP Wintergreen. Den hatte ich mir damals bei dieser Auslandsbestellung mitbestellt und der ist gut, aber hat mit Wintergreen aus meiner Sicht nicht viel zu tun. Also der ist so mittelbraun. Auch wieder typisch englisch, fein, trocken, stressig zu schnupfen, unglaublich stressig zu schnupfen. Und das Aroma ist in erster Linie tabaklastig. Also der hat wirklich ein schönes, helles Tabakaroma und ist auch so ein bisschen medicated. Ja, das kommt so ein bisschen rüber, so was leicht Kräuteriges, ein bisschen in die Richtung vielleicht holzig auch. Aber Wintergreen? Na. ich kann nicht sagen, dass ich da Wintergreen identifizieren könnte. Vielleicht so ganz am Rande. Aber wenn ich das vergleiche mit dem Klippenritt, der so eine richtige Wintergreen-Breitseite ist, vermisse ich hier doch den Wintergreen ein bisschen. Also, das ist ja immer so eine Sache, wenn man eine Erwartung hat und die nicht erfüllt wird, ist man so ein bisschen enttäuscht. Aber wenn ich jetzt, wenn der nicht Wintergreen heißen würde, sondern vielleicht irgendwie Toke SP Woods oder so, ja, A Walk in the Woods, dann würde ich sagen, ja, es hat so was Waldiges, Tabaklastiges, sehr Kräuteriges, vielleicht so ein bisschen Medizinisches, aber sehr, sehr leckerer Schnupftabak. Wintergreen hat mich so ein bisschen enttäuscht, ne? Also ich hätte mehr Wintergreen erwartet, ein bisschen was Frischeres. Das ist hier nicht der Fall. Aber das würde ich sagen, wenn ich die drei Schnupftabake der Reihenfolge nach, wie sie mir gefallen, ordnen müsste, würde ich sagen, als erstes tatsächlich der Toke Wintergreen, weil der hat keine unangenehme Seite, ne? Der Bordeaux hat ja diese Anfangs-Rosenbombe, die ich nicht mag. Und der hier, der hat nichts Unangenehmes. Also der ist von Anfang bis Ende gut und der ist auch angenehm kurz anhalten. Vielleicht so 15 Minuten, würde ich mal sagen. 10 bis 15 Minuten hält das Aroma an und das ist ein angenehmes Aroma. Und als zweites den Bordeaux und als letztes den French Carrot, so würde ich das sagen. Bis zum nächsten Mal werde ich es auch sicherlich wieder schaffen, fünf Schnupftabake zu probieren. Ich freue mich schon, ich habe nämlich noch die ganzen Rosinski-Tabake noch nicht probiert und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, und dann wollte ich nochmal sagen, vielen Dank für die vielen sehr, sehr netten Rückmeldungen zur letzten, ja, regulären Folge auch. Ja, da ging es ja viel auch um so philosophische Themen, um die Funktion des menschlichen, also Funktionsweise des menschlichen Geistes, unseres Denkens, wie unsere Gedanken funktionieren und was dabei passiert und dass es vielleicht sinnvoll sein kann, die Gedanken nicht immer so ganz so wörtlich und ernst zu nehmen. Und da kamen ganz viele Rückmeldungen, dass das bei vielen Leuten was ausgelöst hat, dass Leute nachdenklich geworden sind und irgendwie auch davon profitiert haben. Und das freut mich immer besonders zu hören. Und ich habe noch eine Sache gar nicht erwähnt in der letzten Folge, die ich mir dann gleich aufgeschrieben habe für heute, damit ich das noch sagen kann. Und zwar gibt es so einen Effekt, von dem ich gerne wüsste tatsächlich, ob ihr den auch kennt, was das Denken angeht. Und zwar glaube ich, dass ich nicht der Einzige bin, dem es so geht, aus verschiedenen Gründen. Aber ich sage erstmal, was es ist. Also mir passiert es immer mal wieder, dass mir mein Gehirn völlig ungefragt eine Situation aus meinem Alltag, aus der kürzeren, jüngeren Vergangenheit, manchmal aber auch aus der älteren Vergangenheit präsentiert, das mir zeigt, dass ich mich so verhalten habe, wie ich es nicht eigentlich sehen möchte von mir selbst. Ja, also so eine Art Regret, so ein Bereuen. Dass mir mein Gehirn zeigt, da hast du dich unsensibel verhalten oder da hast du nicht gut reagiert, da hast du falsch geantwortet, da hättest du anders antworten sollen, dich anders verhalten sollen, anders gucken sollen, was auch immer. Irgendwie so ein Rückblick, so eine Art Selbstreflexion, die aber völlig ungefragt kommt und die mich dann in Schamgefühle versetzt, wo ich denke, wieso hast du das gemacht? Das war nicht gut. Also wieso hast du da so geantwortet oder wie konntest du da so grob sein? Oder meistens ist das gar nichts Schlimmes. Ja, und wahrscheinlich ist es gar niemandem außer mir selber aufgefallen. Aber es ist sowas, was mich dann so erschreckt, wo ich denke, ach, das war ja völlig daneben. Und dann passiert es mir, dass ich da so erschrocken bin von, dass man mir das wahrscheinlich anmerkt. Also, dass ich vielleicht auch sowas sage wie, ah, verdammt. Ja, und dann denke ich ja, das ist ja schon wieder so eine peinliche Situation, wenn du das nämlich dann an irgendeiner Stelle machst, wo dann wieder andere Leute dabei sind, fragen sich, was ist mit dem los, ne? Und dann habe ich wieder was mir mein Gehirn zwei Wochen später präsentiert und sagt, das war ziemlich daneben. Und ich habe immer gedacht, ich bin, glaube ich, der Einzige, der so eine Macke hat, dem sowas passiert, aber es gibt mehrere Hinweise dafür, dass es auch anderen passiert, weil man immer mal wieder auf Facebook so Memes sieht, wo genau diese Situation geschildert wird. Das ist mir schon öfter mal jetzt untergekommen. Aber vor allem habe ich es neulich bei einem Almost Daily von Rocket Beans, ihr wisst ja, ich liebe die Rocket Beans, von Nils Bumhoff gehört, der gesagt hat, dass er genau diesen Effekt bei sich so oft hat und dass ihm auch sowas rausrutscht, dass er irgendwie in der U-Bahn sitzt und sagt, ah, was bin ich ein Idiot, ja? und das auch noch laut sagt, ja. Und ich meine, so glaube ich, ist es mir noch nie passiert, dass ich laut gesagt habe, ich bin ein Idiot oder so. Aber es kommt schon vor, dass ich dann zumindest mal so, ah, verdammt, oder sowas sage. Ne? Und dann fragen mich, wenn das jemand mitkriegt, meistens Leute, was denn, tut dir was weh oder so. Ne? Und dann sagt, nee, mir ist noch was eingefallen und ist schon in Ordnung. Aber ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Habt ihr das auch manchmal, dass einfach dass euer Geist so völlig ungefragt aus dem Nichts heraus in jeder passenden und unpassenden Situation euch einfach eine Situation präsentiert, als ob er sagen wollte, guck, was du gemacht hast. Böser Junge, das war nicht gut. Oder böses Mädchen, je nachdem, ja. Aber das ist dieses Bereuen von irgendwelchen sozialen Interaktionen, das ist was mich schon sehr, sehr lange begleitet. Es hat den Vorteil, wenn man viel reflektiert, dass also für mich hat es den Vorteil, dass ich mich immer mehr dahin entwickle, dass ich überall so auftrete, wie ich mir von mir selber wünsche, aufzutreten. Aber es kommt zu einem hohen Preis. Es kommt dazu, dass immer wieder so ein Charme und so ein bereuendes Gefühl in mir auslöst. Ja, also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Ob ihr vielleicht sogar auch schon mal eine Situation hattet, wo ihr vielleicht einfach an einer unpassenden Stelle über euch selber erschrocken seid und dann auch noch irgendwie zusammengezuckt seid oder irgendwie tief durchgeatmet habt oder gesagt habt, oh Gott, was war das denn oder so. Ne? Also es würde mich mal interessieren, wie häufig dieses Phänomen ist. Ja, genau. Ansonsten habe ich mich schon auch sehr, sehr viel jetzt im Alltag mit meinen Gedanken beschäftigt, indem ich einfach mal so meinen Geist ein bisschen mehr beobachtet habe. Jetzt nicht nur im Rahmen von der Meditation, wo ich mich hinsetze und sage, ich beobachte ganz bewusst meinen Geist, mein Denken und konzentriere mich auf die Atmung. Und wenn der Geist abschweift, dann beobachte ich das und komme zurück zur Atmung. Da ist es ja im Rahmen einer, naja, aktiven Beschäftigung damit, sondern ich habe eher versucht, so im Alltag, sowohl im Arbeits- als auch im privaten Alltag, immer mal zu schauen, was mir meine Gedanken so anbieten und wie viel Gewicht ich dem geben will. Und das ist schon interessant. Also auf die Art und Weise kann ich schon meine Stimmung tatsächlich beeinflussen, merke ich. Wenn zum Beispiel so ein Gedanke kommt wie, was ist denn, wenn das und das schief geht? Was ist, wenn das und das nicht gut läuft? Was ist, wenn alles Mögliche. Was ist, wenn ich nächste Woche, wo ich das und das vorhab, irgendwas dazwischen kommt? Was ist, wenn an der Arbeit das und das passiert? Was mache ich dann? Und das passiert einfach so oft und es ist so selten hilfreich, dieser Gedanke, weil meistens verdirbt er nur die Stimmung und bereitet mich nicht wirklich vor auf eine schwierige Situation. Das ist mir halt einfach immer öfter aufgefallen und tatsächlich bemerke ich, je öfter ich das bemerke, dass der Gedanke nicht hilfreich ist, sondern einfach erstmal nur ein Gedanke, der ein unangenehmes Gefühl verursacht, desto mehr Abstand kriege ich zu diesen Gedanken. Sie werden nicht seltener, muss ich sagen. Also ich habe immer noch diesen Effekt, dass die Gedanken mir diese unangenehme Situation in der Zukunft vorspielen, aber ich gewinne innerlich immer mehr Distanz dazu und kann öfter bemerken, dass meine schlechte Stimmung, die ich jetzt vielleicht dann in dem Moment gerade habe, nur auf einem Gedanken beruht, nicht auf einer Tatsache, nicht auf etwas, was wirklich passiert ist, sondern kann sagen, okay, erstmal abwarten, ne? Das ist nur ein Gedanke, jetzt schauen wir erstmal. Ne? Mir hilft es gerade, ich finde das gerade sehr, sehr, sehr interessant und es ist vielleicht auch wieder so ein Stück persönliche Entwicklung und ja, ich würde mich freuen, wenn das so ein bisschen inspirieren kann und ihr das vielleicht auch mal ausprobieren wollt, einfach mal eure Gedanken so ein bisschen zu überwachen und naja, euch selbst zu entscheiden, welchen Stellenwert und welches Gewicht ihr euren Gedanken in der jeweiligen Situation geben wollt oder eben auch nicht geben wollt. Gut, so viel dazu. Jetzt habe ich noch ein anderes Thema, nämlich mal wieder lesen. Ich habe auch im Urlaub, aber ich würde sagen vor allem im Urlaub, aber auch nach dem Urlaub wieder angefangen, ein bisschen mehr zu lesen. Ich lese ja eigentlich immer viel, aber jetzt wieder ein bisschen mehr. Und ich habe zwei Bücher gelesen. Das eine heißt Fuchsfeuer. Das kann ich sehr empfehlen. Ist ein Fantasy-Roman, der so in einer japanischen Horrorwelt spielt, ist aber von einer deutschen Autorin. Ich hatte fast den Eindruck, das ist, als ob man so ein Manga oder so ein Anime als Buch liest. Ja? Das spielt in so einer Welt, wo nach Sonnenuntergang so Geistwesen und Dämonenwesen die Herrschaft über die Welt übernehmen und die ganze Welt sich auch äußerlich verändert. Und ja, die Geschichte ist die, dass zu bestimmten Zeitpunkten, die mit astronomischen Konstellationen zu tun haben, eben auch immer die erstgeborenen Kinder aus einer Familie von diesen Geistern geholt werden. Und die Geschichte fängt an damit, dass die Protagonistin dieser Geschichte die Erstgeborene ist in einer Familie und eigentlich darauf wartet, wo diese Sternenkonstellation auftritt, dass sie jetzt geholt wird. Und dann wird nicht sie geholt, sondern ihre kleine Schwester. Und die Geschichte dieses Buchs beruht darauf, dass diese Protagonistin sich sehr grämt und sich schuldig fühlt, weil sie denkt, meine kleine Schwester wurde an meiner Stelle geholt, das ist unfair. Also macht sie sich auf in diese Geisterwelt, also geht nach Sonnenuntergang raus, was eigentlich so ein Tabu ist in diesem Szenario, um ihre Schwester zu finden. Und was sie da alles erlebt und was sie für Begegnungen hat, das ist dann Inhalt der Geschichte. Und da ich niemals spoilere, würde ich jetzt weiter nicht erzählen. Also das, was ich euch gesagt habe, passiert schon gleich im ersten Kapitel. Und dann kommt praktisch die Reise, die Suche nach der kleinen Schwester. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Und da sind sehr, sehr viele Wendungen drin, die völlig unerwartet sind. Und es ist sehr gut durchdacht. Und auch das Ende ist sehr gut ausgedacht, finde ich. Kein bisschen eindimensional und zu durchschauen, sondern immer wieder überraschend und lebendig. Aber was mir noch besser gefallen hat, war ein Buch von Stella Tuck, heißt die. Das ist Blackbird Academy. Das ist ein Horror-Fantasy-Roman. Und ohne zu viel zu verraten, kann ich sagen, es geht darum, dass eine junge Kellnerin aus New York von einem Dämon besessen wird. Ja, also die Hauptpersonen in diesem Buch sind diese junge Kellnerin, der Dämon und ein Exorzist. Und kurz gefasst ist es so, dass bei der Übernahme des Körpers dieser jungen Kellnerin dem Dämon der Exorzist dazwischen kommt und deswegen seine Übernahme nicht komplett gelingt, sondern nur zum Teil. Das heißt, ein Teil von ihm ist jetzt in dieser jungen Kellnerin und diese junge Kellnerin ist noch am Leben. Also normalerweise tötet der Dämon den Besitzer des Körpers und übernimmt den Körper, aber sie stirbt nicht, weil es ihm nicht ganz gelingt. Das heißt, sie wohnen jetzt beide in dem Körper und der Dämon braucht die junge Frau zum Leben, weil wenn der Rest von ihm auch noch ausgetrieben wird, ist er weg, zerstört, tot. Und sie braucht ihn, weil ohne seine Kraft wäre ihr Körper durch seinen Übergriff zu stark geschädigt, um noch weiter existieren zu können. Also sie würde sterben, wenn er nicht mehr in ihr wäre. Und diese junge Kellnerin hat die Fähigkeit, den Dämon zurückzudrängen aus ihrem. Also sie kann die Kontrolle über ihren Körper immer wieder zurückgewinnen. Und das ist neu für den Dämon. Denn der Dämon ist ein sehr mächtiger und sehr alter Dämon. So, und was mir an diesem Buch sehr, sehr gut gefällt, ist, wenn man normalerweise einen Dämon in einer Horrorgeschichte vor sich hat, dann ist es ein durchgehend böses und selbstsüchtiges und ja, einfach nur niederträchtiges Wesen, was nichts will als Zerstörung und was nichts als selbstsüchtig ist. Aber dieser Dämon ist hochsympathisch. Also man kann es vielleicht am ehesten so vergleichen mit Venom. Vielleicht kennt ihr Venom. Ne? Es ist ja so eine Marvel-Comic-Figur. Das ist ja auch so eine Art Anti-Held. Und so in diese Richtung geht dieser Lore, dieser uralte Dämon auch. Und viele witzige Szenen passieren dadurch, dass die beiden um die Vorherrschaft im Körper sozusagen kämpfen. Und der Dämon denkt sich allen möglichen, ich will es mal so nennen, Schabernack aus, um diese junge Frau zu ärgern. So kann ich es eigentlich wirklich am ehesten sagen, zu piesacken, wenn sie nicht das tut, was er will. Aber das wirkt nicht dämonisch, sondern eher ja, schelmisch, würde ich sagen. Und der Dämon tötet nicht, weil er das Töten genießt, sondern dieser Dämon tötet, weil er keine andere Wahl hat. Er kann nämlich ohne einen Wirtskörper sozusagen nicht leben. Und es macht ihm überhaupt keinen Spaß, regelmäßig Menschen zu töten, um weiter existieren zu können. Er hat keine andere Wahl. Und insofern hat er auch sehr viel Mitgefühl mit dieser jungen Kellnerin. Und ja, also wie sich die Beziehung dieser beiden untereinander entwickelt, ist wirklich sehr, sehr spannend. Was man ein bisschen dazu sagen muss, was vielleicht nicht jedem gefällt, ist, dass sehr viel Sexszenen vorkommen. Also es ist sehr sexlastig auch, das Buch. Das ist, fand ich manchmal ein bisschen zu viel. Da hätte die Hälfte auch gereicht. Obwohl der Beziehungsaspekt natürlich eine ganz große Rolle spielt in dem Buch. Blackbird Academy ist der erste Teil von einer geplanten Trilogie. Das nächste Buch wird nächstes Jahr erscheinen. Zumindest in deutscher Sprache. Ob es in englischer Sprache auch schon gibt, weiß ich gerade nicht. Aber das hat mich sehr überrascht. Ich habe damit gar nicht gerechnet, dass mir das so gut gefällt. Vor allem ist der Exorzist einfach auch eine tolle Figur, der in meiner Fantasie sofort von Keanu Reeves verkörpert wurde. Das würde eigentlich am besten passen, so von der Beschreibung her. Und Keanu Reeves in der Rolle des Hellblazers, also in diesem Film namens Konstantin, der wäre die ideale Besetzung, falls das mal verfilmt werden würde, weil das ist so ähnlich, so vom ganzen, von der Atmosphäre und vom Charakter her, so wie Konstantin, Hellblazer, das passt da ganz gut. Ja, deswegen, das wollte ich euch mal erzählen. Ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht was damit anfangen kann und inspiriert ist, vielleicht das Buch mal zu lesen. Also wenn ihr Horror und Fantasy in der Kombination gern mögt und Geschichten mit Vampiren und Werwölfen, Geistern, Wiedergängern, alle möglichen untoten Kreaturen und magischen Kreaturen, wenn ihr sowas mögt und das nicht so nur im Classic-Fantasy-Style, sondern so in diese Dark-Fantasy-Richtung unterwegs seid, dann wird euch das sicherlich sehr, sehr gut gefallen. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende angekommen der heutigen Folge. Wie gesagt, heute mal wieder eine eher kurze Folge. Nächstes Mal wird wieder mehr zu erzählen sein, weil ich habe vor, jetzt doch wieder mal 2-3 Tabake zu öffnen und mal zu probieren. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer alles das, was ihr euch selbst für euer Leben wünscht und natürlich allzeit den perfekten Smoke. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorbgedöns. Macht's gut. Ciao.